Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mustafa Temmuzolakcu, oder?
Und mein Name ist Florian Nicolai.
Und gemeinsam moderieren wir den Räuberischen Espresso.
Genau.
So geht das ungefähr.
Fast. Wir laden euch ein auf einen. Aber wir moderieren ihn ja auch.
Ja, eben. Also mach jetzt mal hier nicht auf.
Nur weil nee.
Ich bin nicht so gut geübt darin,
ja? Lasse auch Alternativen zu.
Okay, sehr schön. Wir müssen uns weiterentwickeln.
Auf jeden Fall.
Und deswegen sagst du jetzt die Hashtags an?
ja, die lauten nämlich Hashtag Trichter, Hashtag Bierpong und Hashtag Deliktstypen.
Genau, so sieht es aus. Und wir haben uns heute Folgendes überlegt. Wir machen das eigentlich, wie wir es immer machen. Wir haben uns ein Setting überlegt. Und das passt ja jetzt eigentlich ganz gut, das Setting Ersti Party.
Und wir schauen uns nämlich Typen an auf der Ersti Party.
Genau, und zwar Deliktstypen.
Genau, und damit knüpfen wir auch an die Folge von vor 2 Wochen, wo wir die Erstis und alle anderen mal so neu begrüßt haben im Semester und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben.
Genau, aber heute wird's dogmatischer.
Oh ja.
Denn wir knüpfen tatsächlich jetzt an die Deliktstypenlehre an. Es soll so ein wenig heute darum gehen, so Grundlagen des Strafrechts oder der Strafrechtsdogmatik. Das hört man zwar auch in den Vorlesungen. Der Witz an diesen Deliktstypen, das hat mich immer so ein bisschen gestört früher, ist, dass sie zwar letztlich die Systematik der Verbrechenslehre im Allgemeinen betreffen, aber man hat in der Vorlesung nicht wirklich Platz, das sozusagen gesondert zu behandeln.
Ja, und da bleibt doch immer so ein bisschen auf der Strecke, ganz am Anfang zumindest, warum mache ich das jetzt eigentlich? Weil man wird jetzt nie schreiben, er könnte sich wegen Körperverletzung strafbar gemacht haben. Die Körperverletzung ist übrigens ein Erfolgsdelikt. Sondern man braucht das ja, um Einordnungen treffen zu können und Rechtsfragen am Ende zu klären.
Genau. Und jetzt hast du es auch gerade schon gesagt, typischerweise nähern wir uns ja dem AT sehr eindimensional an, indem wir, um sozusagen auch die Darstellung nicht zu überfrachten, und dann haben wir so ganz klassische Delikte, die da immer wieder gelehrt werden oder die als Beispiele fungieren, zum Beispiel, ja hier, die Körperverletzung oder der Totschlag.
Einfach oder leicht strukturiert, dass man das am Anfang auch versteht.
Genau, Verletzungsdelikte, Erfolgsdelikte, wir werden gleich drauf zu sprechen kommen. Und da bleibt das dann eben so ein bisschen auf der Strecke. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Oder welche Begriffspaare existieren da? Was ist eigentlich das Verletzungsdelikt in Abgrenzung zu was?
Ja.
Und das wird, wie gesagt, zum Teil zwar schon ausgelagert, auch in Lehrbüchern gibt es dann auch so Kapitel dazu, aber wie gesagt, gerade in den Anfangssemestern oder ganz am Anfang des Semesters geht es ein wenig unter. Deswegen erscheint es uns auch zweckmäßig, das mal hier gesondert darzustellen. Zumal ja die Unterscheidung nach bestimmten Gruppen von Delikten auch in der Klausurbearbeitung dennoch hilfreich sein kann. Auch du hast es gerade gesagt, wir sagen es nicht explizit, aber mit dem Deliktstyp sind vielleicht bestimmte dogmatische Konsequenzen verbunden.
Genau. Und es ist natürlich auch nicht so, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, oh, wir schaffen jetzt mal ein paar Erfolgsdelikte, sondern das sind natürlich Begrifflichkeiten und Abgrenzungen, die sich aus der Systematik und der Stellung bestimmter Delikte heraus ergeben.
Genau. Oder eben auch aus der Strukturierung der Delikte, aus den Tatbestandsmerkmalen. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dieses Hintergrundwissen zum Deliktstyp zu haben, da es uns auch die Dekodierung eines Delikts vereinfachen kann. Also wir können beispielsweise auch ein fremdes Delikt auf diese Art und Weise vielleicht besser einordnen, wenn wir diese Strukturen, diese unterschiedlichen Strukturen, wie Delikte beschaffen sein können, kennen. Dazu gehören übrigens nicht nur die Deliktstypen, sondern auch die Tatbestandslehre oder die Tatbestandsmerkmallehre, dass wir eben wissen, was ist ein objektives Merkmal, was ist ein subjektives Merkmal, was gehört gar nicht zum Tatbestand, sondern ist vielleicht nur eine objektive Bedingung der Strafbarkeit, was sind vielleicht sonstige Strafbarkeitsvoraussetzungen. Ich finde das übrigens ein schönes Spiel in diesem Kontext, einfach mal ab dem BT das StGB aufzuschlagen, in der Mitte sozusagen, und einfach mal ein Delikt sich rauszupicken und sich zu überlegen, was sind hier die einzelnen Merkmale, wie würde ich jetzt, auch wenn ich das Delikt überhaupt nicht kenne, aufbauen, wie kann ich sozusagen unterscheiden zwischen den objektiven und subjektiven Merkmalen und welches Schema ergibt sich dadurch. Ich schaue mir da das Umfeld der Delikte an, gibt es vielleicht, wie gesagt, besondere Verjährungsvorschriften, besondere Arti-Vorschriften und so weiter.
Das ist auch mal ein schönes Spiel für einen regnerischen Sonntagnachmittag.
Genauso wie unser, das hatten wir schon, ne, mit den Kennzeichen.
Ja, genau, dass man da Nummer, also Zahlen sieht und das verknüpft
so mit Nerd-Spiel
genau. Halt. Aber um das Ganze mal zu veranschaulichen, bauen wir jetzt eher so eine Art rechtstatsächliches Konstrukt.
Genau, so eine Kulisse.
Eine Kulisse, und zwar, wir stellen es uns vor, zweite Woche des Studiums. Irgendwo hingen Plakate, es sprach sich rum. Und irgendwo waren auch von der Fachschaft, hat man gehört, oh, am Donnerstag. Geht's Donnerstag auch? Ist erst die Party. Und dann geht man vielleicht schon so ein bisschen vorglühen mit den Leuten, die man da schon so kennengelernt hat, in der Hoffnung, dass die irgendwie vielleicht auch zu Freunden werden. Und dann glüht man davor und
alles
und,
gut.
Und dann geht's los und dann denkt man so. Und jetzt mal gucken. Es ist ja so eine Mischung aus Hybris. Man ist jetzt Student oder Studentin und es ist irgendwie alles, jetzt ist man ja erwachsen, aber gleichzeitig auch die Angst so ein bisschen. Was erwartet einen da? Und gepaart mit diesem Übermut des Trichters und dem Übermut des Alkohols gehen wir da jetzt in die Katakomben dieser Disco,
ja,
dieses Clubs.
Ja.
Und da sind die Typen, die Deliktstypen.
Sehr schöne Einleitung. Ich würde aber trotzdem ganz kurz beim Trichter bleiben.
Ja, wollen,
denn das
können
ist,
wir machen.
Das ist vielleicht sozusagen so schon der erste Anknüpfungspunkt, ja, beim Vorglühen.
Oh ja.
Denn wir könnten uns jetzt überlegen, ich habe das noch nie gemacht. Wirklich, hast du
ich
das?
Auch nicht, nein.
Okay,
nein.
Also es funktioniert dann so, man wie man es aus diesen Project X-Filmen und diesen ganzen Partyfilmen, ja, man nimmt dann dieses...
Man nimmt da diesen Schlauch und, ja, oben hängt dann dieser Trichter dran und irgendwo steht da noch jemand und hängt dann, schüttet da einfach irgendwas rein.
Am besten Paragraphen und Dogmatik, aber das
dann sind wir das dann der Nürnberger Trichter, ja, genau.
Aber da sind wir dann schon bei unserem, ja, ersten Einteilungstyp, nämlich nach der Art des Verhaltens. Denn derjenige, der diesen Trichter verwendet, der tut ja erstmal aktiv etwas.
Also der oben steht und einschüttet.
Genau.
Genau, der tut aktiv was.
Der, ja, tut aktiv was.
Und der unten eigentlich nicht, ne? Dem bleibt nicht viel übrig.
Genau, der lässt das sozusagen über sich ergehen.
Ja.
Und jetzt könnten wir erstmal sagen, okay, ist ja erstmal nichts Schlimmes dabei, aber vielleicht will das diese Person auch gar nicht. Vielleicht ist sie schon gar nicht mehr fähig, das alles irgendwie einzuordnen. Also, ich meine jetzt wieder denjenigen, der unten steht und irgendwie das sich betrinken lässt. Und dann wären wir schon mitten im Bereich eines aktiven Begehungsdelikts, beispielsweise hier in Form vielleicht der Körperverletzung.
Mhm.
Wäre natürlich jetzt vielleicht nicht
auch der Nötigung.
Genau, vielleicht auch der Nötigung. Aber jedenfalls wäre es ein aktives Begehungsdelikt. Es sind aber auch durchaus Konstellationen vorstellbar, in denen wir eben nichts tun. Das wäre dann die Konstellation, okay, du hast den Trichter verwendet und jetzt sehe ich diese Person da draußen stehen, hat sich vielleicht schon übergeben, ist benommen, liegt einfach nur da. Und ich schaue mir die kurz an und denke mir, ihr geht's eigentlich gar nicht mehr so gut, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ich will auf die nächste Party und ich mache mich einfach aus dem Staub. Ich tue also aktiv nichts, vielmehr unterlasse ich etwas. Ich unterlasse es, gegebenenfalls dieser Person zu helfen.
Und auch das kann strafbar sein, in zweierlei Hinsicht. In dem Fall erstmal ganz klassisch, möglicherweise über Paragraph 323c, die unterlassene Hilfeleistung. Da sagt das Gesetz ausdrücklich, hey, du musst etwas tun und wenn du es nicht tust, dann ist das strafbar.
Nämlich Menschen in einem Unglücksfall oder in gemeiner Not helfen, ja?
Genau. Und dann gibt es aber auch die unechten Unterlassungsdelikte. Und das sind alle Begehungsdelikte, die, wenn die Voraussetzungen des Paragraph 13 erfüllt sind, in Unterlassungsdelikte gewissermaßen umgewandelt werden.
Und das geht natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und im Allgemeinen gilt natürlich, dass ein Verbot, also etwas nicht zu tun, einfacher begründet werden kann als eine Pflicht. Also,
ja,
zumindest eine sanktionsbewährte Pflicht, zu sagen, tue etwas aktiv, sodass auch die echten Unterlassungsdelikte seltener sind. Also neben dem Paragraphen 323c, also die unterlassene Hilfeleistung, ist vielleicht hier noch die Nichtanzeige geplanter Straftaten zu nennen. Das ist also unsere Unterscheidung, Einteilungstyp Nummer 1 nach der Art des Verhaltens. Aktives Tun, das ist der Regelfall. Totschlag, es ist verboten, Menschen zu töten, es ist verboten, Menschen zu verletzen, es ist verboten, Sachen zu beschädigen, es ist verboten, Sachen wegzunehmen. Und das Gegenstück dazu, das Unterlassungsdelikt.
Ein weiteres Kriterium, wonach man eine Abgrenzung vornehmen kann, ist nach der inneren Beziehung des Täters zur Tat.
Genau.
Hat er vorsätzlich gehandelt oder hat er fahrlässig gehandelt?
Das kennt man schon als Laie. Und wenn wir jetzt mal zurück zu unserer Party gehen.
Ja, dann müssen wir zurück.
Und da musste ich immer so an so Bierpong. Ja. Das ist so meine, ich sag dir auch, warum die Assoziation. Ja. Denn wenn ich irgendwie so Leute sehe, die an diesem Bierpong-Tisch stehen, das mag ja Spaß machen. Ich kann es nicht. Also ich beherrsche diesen Präzisionssport. Beherrsche ich nicht. Aber ich kann mich auch nicht so sehr dafür begeistern. Ich fand es auch immer eher uncool, aber ich will jetzt niemanden noch angreifen.
Ja, es ist aber auch irgendwie so ein Konversationskiller, so ein bisschen auf einer Party auch, ne?
Weil also, manche können das voll gut.
Ja, und das können aber auch immer nur ein paar spielen und der Rest steht dann daneben und es wird dann irgendwie Enthusiasmus erwartet. Und das ist so ein bisschen wie wenn da einer eine Gitarre hat. Ja. Ne? Weil das kann ja ganz cool sein, aber dass der mal wirklich was spielt, was alle geil finden, aber es ist ein absoluter Konversationskiller. Und dann irgendwann fängt er auch an, Wonderwall zu singen, aber würde keinen der Gallagher-Brüder erkennen, wenn er neben ihm säße auf dieser Party.
Da singe ich aber mit. Ja. Sag ich ganz oft.
Ja, ja,
aber ich wäre der Erste, der auch da so diese Vision hat, diese Gitarre ihm wegzureißen und auf den Boden zu zerschlagen.
Nun stellen wir uns vor, dass das mit dem Bierpong-Tisch passiert. Du kommst auf diese Party und denkst, jetzt gehen wir hier richtig ab, wir tanzen und alles. Und dann stehen da einfach so drei, die da irgendwie gerade Bierpong oder vier, die Bierpong spielen und alle anderen stehen drumherum und denken, ja, was machen wir denn nun?
Und meine innere Einstellung ist, ich mach das Ding jetzt kaputt, ich zerstöre das jetzt. Es reicht, das ist nämlich der, wie du es gesagt hast, Konversationskiller und dann gehe ich hin und ich hole den Vorschlaghammer.
Und bam, und dann ist der Tisch kaputt. Und dann hast du das natürlich mit Absicht gemacht, mit Vorsatz.
Mit Vorsatz, ja, in Kenntnis aller Tatumstände und willentlich.
Weißt du, was jetzt übrigens auch alle glauben, dass wir auf Partys uns nur unterhalten und nie was anderes machen.
Tatsächlich so. Aber gut, das wäre dann der vorsätzliche Fall einer Sachbeschädigung. Es gibt auch vorsätzliche Körperverletzungen. Es gibt eben auch vorsätzliche Beleidigungen. Und jetzt hast du gesagt, es gibt auch ein Pendant dazu.
Genau, also der Fall ist jetzt, dass jetzt jemand auf die Party kommt und der ist dem Bierpong, ja, er steht ihm indifferent gegenüber, weil sollen die mal spielen und ich gehe so lange dahin, wo es cool ist. Aber vielleicht ist die Person dann nicht mehr in der Lage, so richtig geradeaus zu gehen und stolpert und kann sich gerade noch am Bierpunkttisch festhalten und das Ding fällt um und es ist halt so ein alter Tapeziertisch und dann bricht er halt das Bein ab.
Genau, und da würden wir jetzt natürlich sagen, das könnte sorgfaltspflichtwidrig sein, wenn man da irgendwie betrunken ist, an so einem Tisch vorbeizulaufen und sich dann auch am Tisch festzuhalten. Klar,
betrunken am Bierpunkttisch ist natürlich wirklich sorgfaltspflichtwidrig. Verletzen.
Jedenfalls wäre das in unserem Fall jetzt auch nicht so schlimm, aus strafrechtlicher Perspektive nicht. Es würde aber nichts an dieser deliktstypischen Einteilung ändern, denn wir können erstmal sagen, das ist eine fahrlässige Sachbeschädigung, bloß ist diese fahrlässige Sachbeschädigung nicht kriminalisiert. Es gibt übrigens auch Formen der fahrlässigen Sachbeschädigung, die kriminalisiert sind. Dennoch würde diese Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit Sinn ergeben. Also Vorsatz und Fahrlässigkeit, aber es gibt noch weitere besondere Einstellungen, innere Einstellungen zur Tat.
Genau, also dass die subjektive Seite, nämlich diese Einstellung, die man dazu hat, ein bisschen mehr verlangt als das direkte Abbild des Objektiven.
Ja, dann spricht man von erfolgskopierten.
Genau, von der überschießenden Innentendenz. Und das ist zum Beispiel beim Diebstahl der Fall. Denn da braucht man diese Zueignungsabsicht. Wir sind also nochmal am Bierpunkttisch. Und da geht jetzt jemand vorbei und sagt, ja, ich habe jetzt eigentlich Bock auf ein Bier, aber irgendwie, ich habe mir keins mitgebracht und irgendwie bietet mir hier auch keiner was an und greift sich dann einfach so einen roten Becher und nimmt den mit und eignet sich das zu.
Genau, also er nimmt ihn weg und ja, mit der Absicht, sich das zuzueignen und eignet es sich auch schließlich zu, wobei es dann eben nicht darauf ankäme, ob er sich das wirklich zueignet, sondern es käme nur auf die Absicht an. Wenn ihm beispielsweise jemand den Bierbecher dann direkt wieder wegnimmt, ohne dass er sich erfolgreich zueignen könnte, wäre das praktisch für die Verwirklichung eines Diebstahls, der solch eine überschießende Innentendenz verlangt. Ja, das geht dieser Satz auch irgendwann zu Ende. Lass mich gerade so an. Wäre das sozusagen unerheblich.
Mir ist gerade noch etwas eingefallen, weil für das Trichtern am Anfang, da gibt es ja noch einen anderen Namen, nämlich Bierbong. Das ist dann natürlich in Franken schwierig, wenn es dann heißt, na, wir machen auch ein Bierbong unserer Party. Und dann weiß man nicht, ob Bierpong oder getrichtet mit der Bierbong.
Ja. Ja, okay. Gut, dann gehen wir weg von diesem Bierbong oder Bierpong-Tisch. aber halten erstmal fest, ein weiterer Einteilungstyp ist derjenige nach der inneren Beziehung des Täters zur Tat. Und da ist der Standardfall das Vorsatzdelikt. aber es gibt eben auch Fahrlässigkeitsdelikte und darüber hinaus eben Delikte mit überschießender Innentendenz, wie im Fall des Diebstahls, aber eben auch der Erpressung oder dem Betrug, Bereicherungsabsicht, Täuschungsabsicht und so weiter. Es gibt übrigens auch Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen, aber das würde hier jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, dann gehen wir doch mal über aufs nächste Kriterium, nachdem man eine Einteilung vornehmen kann. Und das ist nun so ein bisschen rechtsgutsbezogen. Wir gucken uns das Rechtsgut an und sagen, wie sehr ist denn das beeinträchtigt durch diese Tat? Ist das nur gefährdet? Kann da was passieren? Oder ist das durch diese Tat schon verletzt?
Das macht es auch, finde ich, so schwierig, denn es ist nicht immer ganz klar, was mit dem Rechtsgut gemeint ist.
Ja.
Es ist nicht immer ganz klar, wann wir von einer Beeinträchtigung des Rechtsguts ausgehen können. Rechtsgüter sind ja erstmal nur Begriffe, über die können wir uns erstmal streiten und dann können wir uns auch nochmal drüber streiten, wann diese Rechtsgüter beeinträchtigt sein sollen. Ja. Aber es gibt einigermaßen anschauliche Beispiele. Und das ist dann, oder die dienen dann so ein bisschen als Prototyp, an dem man sich dann so entlanghangeln kann, um weitere Abgrenzungen vorzunehmen. Und wenn wir jetzt schon mal draußen sind, dann eignet sich das ganz gut hier. Wir sind, ja, ich würde meinen, wir haben jetzt schon ein bisschen Intus und setzen uns auf den E-Scooter
drauf. Also ich würde drauf steigen, aber du, ich weiß nicht, ob du im Sitzen E-Scooter fahren kannst.
Nein, ich setze mich einfach drauf. Ich will nichts machen. Ja. Okay, nee, also wir steigen
auf den E-Scooter.
Ja, was machen wir jetzt?
Wir fahren so ein bisschen durch die Gegend, also nicht wir, sondern die Erstis steigen natürlich nach der Party auf den E-Scooter. Dann fahren sie so entlang und dann denkt jemand, Mensch, da wäre es doch jetzt lustig, auf jemanden zuzufahren und den über den Haufen zu fahren.
Mhm.
Und dann ist die Person verletzt.
Verletzt.
Wobei das natürlich nichts mit dem Begriff des Verletzungsdelikts zu tun hat, sondern es geht darum, dass ein Zustand, der im Tatbestand beschrieben ist, eingetreten ist. Und in diesem Zustand manifestiert sich die Verletzung des Rechtsguts oder möglicherweise eine andere Form der Beeinträchtigung dieses Rechtsguts.
Genau, das hängt wohl auch vom Rechtsgut ab. Also je nachdem, ob es sich um ein bestimmtes Rechtsgut handelt, bei dem eben ja dessen Beeinträchtigung sich relativ ja authentisch abbilden lässt. Also wenn wir jetzt etwa sagen, die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität lässt sich eben auch durch eine konkrete Verletzung, das tut weh, oder durch eine Gesundheitsschädigung, durch einen pathologischen Zustand im Tatbestand abbilden, dann ist es auch meistens einfacher, solch ein Verletzungsdelikt überhaupt zu konzipieren und dann eben auch zu formulieren. Manchmal wird es aber schwer, denn je abstrakter das Rechtsgut ist, wenn wir ein überindividuelles Rechtsgut wie den Weltfrieden oder die Bevölkerungsgesundheit haben, dann können wir natürlich keinen Tatbestand formulieren, in dem sich diese Rechtsgutverletzung wirklich manifestiert. Meistens handelt es sich dann um Gefährdungen und dementsprechend handelt es sich auch um Gefährdungsdelikte.
Also um schwächere Beeinträchtigungen des Rechtsguts.
Genau. Mit anderen Worten, diese Abstufung am selben Rechtsgut ist meistens nur bei denjenigen Rechtsgütern vorstellbar, bei denen überhaupt ein Verletzungsdelikt in Betracht kommt, etwa Leben und Leib, körperliche Integrität. Denn hier sind verschiedene Abstufungen der Beeinträchtigung des Rechtsguts denkbar und lassen sich auch abbilden. Beispiel, ich kann das Leben einer Person verletzen, beziehungsweise ich kann jemanden töten, ich kann die körperliche Integrität beeinträchtigen, indem ich sie verletze. Ich kann aber auch deren Leben oder Leib auch nur gefährden, indem ich ganz, ganz, ja, sie fast verletzt hätte.
Ja, indem du zum Beispiel von der Ersti-Party betrunken mit dem E-Scooter durch die Gegend fährst und es zu einem Beinahe-Unfall kommt. Genau, also haarscharf dran vorbei.
Genau, sodass jeder sieht, oh Gott, da wäre ja fast was passiert. Dann können wir von einer konkreten Gefährdung sprechen.
Und es gibt eben Normen, die eine solche konkrete Gefährdung voraussetzen zu ihrer Erfüllung.
Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denn das sind zugleich meistens auch Erfolgsdelikte, je nachdem, was man unter dem für Erfolg versteht.
Ja, das ist natürlich ein bisschen
tricky. Das ist jetzt wieder tricky, ja. Und zu guter Letzt gibt es eben dann diejenigen Delikte, die letztlich nur auf die gefährliche Handlung abstellen. Und das sind die sogenannten abstrakten Gefährdungsdelikte. Ich mag diesen Begriff nicht. Ich spreche lieber von bloßen Gefährdungsdelikten oder von Gefährlichkeitsdelikten.
Kurz zur Einordnung, da wird das reine Verhalten unter Strafe gestellt, weil man sagt, allein das ist schon so gefährlich für das Rechtsgut, dass da schon eine abstrakte Gefahr für dieses Rechtsgut ausreicht, dass wir dieses Verhalten unter Strafe stellen.
Heißt jetzt also nochmal, um es festzuhalten, die Fahrt mit dem Segway im
E-Scooter.
Im
Es ist nicht mehr 2005, Mustafa.
Vollkommen berechtigt. Ja, und das lassen wir jetzt auch drin, auch wenn es peinlich ist. Ja, auf dem E-Scooter. Die bloße Fahrt im betrunkenen Zustand werde dann so eine Art Trunkenheitsfahrt ist tatsächlich auch strafbar.
Als abstraktes Gefährdungsdelikt.
Dann gäbe es die konkrete Straßenverkehrsgefährdung, wäre auch gesondert strafbar, wenn wir jetzt wirklich, wie du es beschrieben hast, wenn es zu einem Beinahe-Unfall kommt, erst recht, wenn es wirklich zu einem Unfall kommt, denn dann schießen wir
sozusagen... Die stärkste Form der Gefahr ist die Verwirklichung.
Genau, dann schießen wir sogar übers Ziel sozusagen hinaus und zugleich hätten wir dann in so einem Fall, in dem es wirklich zu einem Unfall kommt und zu Verletzungen auch ein Verletzungsdelikt. Hier dann in Form der Verletzung eine fahrlässige Handlung oder durch Fahrlässigkeit. Das wäre dann beispielsweise eine fahrlässige Tötung oder eine fahrlässige Körperverletzung.
Kurz zur Einordnung noch, weil wir das eben angeteasert haben, mit die meisten konkreten Gefährdungsdelikte sind eigentlich auch Erfolgsdelikte. Das liegt natürlich daran, worin man den Erfolg sieht. Sieht man den Erfolg bloß in der Verletzung oder sieht man den Erfolg möglicherweise auch in dieser Gefährdung, die als tatbestandliches eintreten müssen, Klammer auf, Erfolg, Klammer zu, formuliert wurde.
Und das ist sozusagen ja auch tatsächlich ein terminologisches Problem. Ich sehe das immer wieder auch in Lehrbüchern, dass das unterschiedlich gehandhabt wird. Und deswegen wirklich jetzt Disclaimer, wir stellen jetzt unseren Ausführungen im Folgenden auch schon ein bestimmtes Verständnis vom tatbestandlichen Erfolg zugrunde. Und das muss nicht jede Professorin oder Professor teilen. Für mich betrifft der Begriff des Erfolgs tatsächlich die sprachliche Fassung eines Delikts. Lässt sich also dem Tatbestand eine von der Handlung abgrenzbarer Erfolg entnehmen oder kann man den zumindest hineinlesen, dann wird man von einem Erfolgsdelikt sprechen können. Beschreibt das Delikt dagegen nur eine Handlung, der von mir aus auch ein bestimmtes Geschehen, kausales Geschehen nachgelagert ist oder stets immanent ist, dann genügt es von schlichten Tätigkeitsdelikten zu sprechen. Aber hier sieht man schon, das ist wieder eine andere Kategorie.
Genau, du hast eigentlich ja gerade schon die nächste Unterteilung vorgenommen, nämlich zwischen Erfolgsdelikten und schlichten Tätigkeitsdelikten. Aber die Frage stellt sich eben auch schon in unserer eigentlichen Gruppe, in der wir gerade waren, nämlich Frage Verletzung und Gefährdung, weil eben die Frage ist, ob auch die Gefährdung möglicherweise der Erfolg sein kann. Warum ist das eigentlich unklar? Naja, das ist deswegen so, weil ja nicht irgendjemand gesagt hat, der Gesetzgeber, wir haben übrigens hier Kategorie A, B, C, sondern das sind natürlich Versuche von Ableitungen, um die Deliktstrukturen auf eine abstrakte Ebene zu ziehen, um sie besser handelbar zu machen.
Also ich finde die rechtsgutsbezogene Betrachtung sowohl kriminalpolitisch als auch verfassungsrechtlich und aus dem Blickwinkel der Legitimation von Straftaten interessanter. Deswegen ist sozusagen diese rein formale Betrachtung, also diese Gegenüberstellung von schlichten Tätigkeitsdelikten und Erfolgsdelikten, vielleicht auch aus dem Blickwinkel der Dogmatik bzw. der Notwendigkeit, muss ich jetzt ausführlich eine objektive Zurechnung prüfen, muss ich ausführlich eine Kausalität prüfen, wird ja alles dann auch später noch beim Verbrechensaufbau relevant, interessant. Aber wie gesagt, meistens ist es dann nicht so entscheidend, denn überwiegend ist es doch so, wir können sagen, dass die meisten Erfolgsdelikte zugleich Verletzungsdelikte sind. Das macht auch die Abgrenzung dann eben so schwer. Und umgekehrt, viele schlichte Tätigkeitsdelikte abstrakte Gefährdungsdelikte sind. Und ab und zu kann es mal sein, dass das auseinanderdriftet, dass vielleicht mal auch ein Erfolgsdelikt ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Aber dann wird man wieder darüber streiten, ob das wirklich ein Erfolg ist.
Ob der Begriff überhaupt passt.
Genau.
Jetzt kann man natürlich innerhalb dieser Unterscheidung Erfolg, schlichte Tätigkeitsdelikte noch eine kleine weitere Unterteilung machen. Es gibt dann Erfolgsdelikte, die aber ein bestimmtes Verhalten voraussetzen. Mhm. Das sind dann keine Tätigkeitsdelikte, auch wenn ein bestimmtes Verhalten im Tatbestand normiert wird.
Zwischen Erfolge und dann noch eine Handlung, etwa der Betrug. Da müssen wir erstmal täuschen.
Genau.
Dann muss es erstmal zu einem Zwischenerfolg in Form eines Irrtums und zu einem Enderfolg in Form eines Vermögensnachteils kommen.
Genau. Oder auch bei der Nötigung.
Genau.
Indem wir jemanden versuchen, ein Dulden oder Unterlassen oder Handeln abzuringen.
Genau. Und das natürlich nur mit ganz konkreten Mitteln, nämlich mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel. Genau.
Das ist übrigens die Verhaltensbindung.
Genau. Ja. Ich finde, das lässt sich dann ganz gut veranschaulichen. Also jetzt stell dir mal vor, wir sind wieder auf der Party, wir gehen wieder rein. Wir waren auf dem Segway. Auf dem E-Scooter.
Also gut. Du auf der Zeitmaschine, genau. Und ich auf dem E-Scooter.
Auf dem DeLorean.
Ja. Ja.
Und jetzt gehen wir wieder rein und dann sehen wir so einen Typen im Polo-Shirt.
Ja.
Ich sag jetzt nicht die Marke.
Hast du Polo-Shirts im...
Natürlich.
Ja, ich auch. Ne? Ja.
Trotzdem tun wir jetzt so als...
aber wir gehen so nicht auf Partys.
Doch, manchmal
schon. Echt, ja?
Ich war einmal, aber ja. Jedenfalls gehen wir dahin, das regt uns jetzt auf. Und dann sagen wir dem, ey, zieh jetzt das Poloshirt aus.
Ja, oder ey, zieh mal deine Bootsschuhe aus. Du warst noch nie in deinem Leben auf einem Boot.
Genau. Ja. Oder es kracht. Oder es scheppert. Ja, oder es schlägt gleich 13.
Ja.
Oder es, ja, genau. Jetzt haben wir die Situation, unsere Drohung wird gekoppelt an einen potenziellen Zwischenerfolg, beziehungsweise hier Erfolg in Form ja, dieses Verhaltens, das T-Shirt auszuziehen. Hier käme eine Nötigung in Betracht, insofern ein verhaltensgebundenes Erfolgsdelikt. Wir könnten aber auch wirklich losgelöst von diesem Zwischenerfolg oder eben auch Nötigungserfolg die Person einfach nur so bedrohen. Und dann wären wir tatsächlich auch schon beim Bedrohungstatbestand, der lediglich voraussetzt, dass man diese Äußerung der Bedrohung tätigt. Und insofern könnte man wieder von einem schlichten Tätigkeitsdelikt ausgehen. Und hier würden wieder Leute dazwischen grätschen und sagen, naja, die Drohung muss ja auch gehört werden. Deswegen ist das vielleicht wieder ein Erfolg.
Das könnte der Erfolg sein, ja.
Genau.
Gut, nächste Gruppe. Diesmal, das ist auch immer ganz nett, man kann sich die Perspektive ja auch immer so ein bisschen anschauen. Und jetzt ist die Perspektive nämlich der Täter. Also wir gucken auf den Täter, Täterkreis, wer kann die Tat begehen? Kann das jeder sein? Oder jeder Mann?
Jede Frau.
Ein jeder, wie man im Bayerischen wird ja auch ein jeder. Ein jeder kann der Täter sein. Mit Artikel.
Ah, okay.
Ein jeder. Mhm. Oder muss das eine ganz bestimmte Person sein? Also zum Beispiel ein Arzt oder... ein Anwalt.
Ja, oder eine Richterin.
Eine Richterin vielleicht.
Ja.
Oder eine Lehrerin.
Ja. Also, und dann sprechen wir von Sonderdelikten.
Genau, weil nur diese besonderen Menschen in ihren besonderen Positionen diese Delikte verwirklichen können.
Genau, weil sie nur angesprochen sind von dem Verbot, das da vielleicht konzipiert oder eben geschaffen wurde.
Und
ich denke hier an Bestechungsdelikte.
Oh ja.
Jetzt gehen wir mal wieder auf die Party, auf die Tanzfläche und da sehen wir...
Da sind jetzt wir auf einmal, die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Professorinnen oder...
Genau.
Ich muss mich noch dran gewöhnen.
Alles gut, alles gut.
Oder der Akademische Rat oder...
Der Akademische Rat hört sich auch so wichtig
oder
an.
Oder die Akademische Rätin.
Genau.
Und die steht jetzt da, ganz lässig, an die Theke gelehnt.
Genau. Und jetzt gehen wir hin und fragen... ob sie einen Drink will oder er einen Drink will und füllen die dann vielleicht auch ab oder so.
Und sagen, ob sie nicht vielleicht in dieser roten Handtasche zufällig den Sachverhalt der nächsten Klausur bei sich trägt und ob wir nicht, wenn wir jetzt schon so einige Drinks bezahlt haben, da nicht zumindest mal einen kurzen Blick drauf werfen dürfen.
Genau, und ich würde sagen, das ist keine gute Idee, denn wenn man da schon irgendwie anfängt mit Bestechlichkeit und Bestechung und Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme, dann sollte man doch gleich Sachverhalt und Lösung anfangen.
Ja, genau. Damit es sich dann auch lohnt. Nein, aber das Wichtige ist, diese Bestechung, beziehungsweise diese Bestechlichkeit hängt davon ab, ob die Person eine bestimmte Stellung inne hat.
Genau, da haben wir wirklich die perfekte Gegenüberstellung. Derjenige, der besticht, das kann jeder sein.
Ganz genau.
Besticht.
Das kann ein jeder sein.
Und umgekehrt ist natürlich derjenige, der bestochen werden kann, das ist tatsächlich auf bestimmte Personen beschränkt, im öffentlichen Sektor eben auf Amtsträger. Dann gibt es im privaten Sektor auch nochmal spezielle Korruptionsdelikte.
Genau, aber da sind dann Ärzte zum Beispiel betroffen.
Genau, und da werden wir dann von Sonderdelikten sprechen.
Und dann gibt es noch Delikte, da muss man seine eigenen Hände dafür benutzen.
Ja.
Das sind eigenhändige Delikte.
Sehr schön hast du das jetzt.
Und,
wobei natürlich bei der Trunkenheitsfahrt muss ich ja die Füße benutzen. Die eigenen Füße. Eigenfüßige Delikte.
Ja, genau. Also dann sagt man immer, das triggert mich immer so ein bisschen. Ja, eigenhändige Delikte zeichnen sich dadurch aus, dass man sie nur selbst begehen kann. Und deswegen ist bei eigenhändigen Delikten keine mittelbare Täterschaft möglich. Ja. Eigentlich funktioniert die Einordnung ja andersrum. Bei den Delikten, bei denen die mittelbare Täterschaft nicht funktioniert, wissen wir dann, aha,
Das ist
wohl das sind also eigenhändige Delikte.
Ja, ich meine, das ergibt sich ja letztlich aus der Tatbestandsfassung.
Natürlich.
Ob das irgendwie möglich ist hier, weil das Delikt eben an ein ganz konkretes Verhalten knüpft.
Klar, wenn man es unterm Strich an der Norm selbst festmacht, dann kann man natürlich in die eine oder andere Richtung gehen. Ja, ja. Aber es ist natürlich eher so, dass man, wie gesagt, diese Ableitung hat und dass man nicht vom Begriff des eigenhändigen Delikts mal durchblättert und sagt...
Ja, wobei wir jetzt wieder tatsächlich wieder beim Erfolgsdelikt angekommen sind.
Ja.
Denn wenn der, ja, wenn sozusagen die Tatbestandsverwirklichung an einen Erfolg knüpft, dann können natürlich ganz viele mannigfaltige Handlungen diesen Erfolg herbeiführen und dementsprechend auch Handlungen anderer, die irgendwie diesen Erfolg bewirken, kausal herbeiführen, sodass eine Eigenhändigkeit wegfällt. Ist es dagegen so, dass die Handlung ganz konkret beschrieben ist, beispielsweise das Führen eines Kraftfahrzeugs oder die Falschaussage vor Gericht, dann kann dieses Delikt auch eben nur durch diese Falschaussage getätigt werden. Und es sind nicht irgendwelche ja, anderen Handlungen vorstellbar, die, mit denen die Falschaussage bewirkt werden könnte.
Ja, aber dass es grundsätzlich keine so gute Kategorie ist, merkt man auch daran, dass es kein Gegenpart gibt, keine Antipode zum Eigenhändigkeit. Es ist dann das Fremdhändigkeitsdelikt
oder das
nicht eigenhändige Delikt. Und auch bei der Eigenhändigkeit, wie gesagt, schon auch mit Fahren, wo man dann doch vielleicht auch die Füße und so braucht. Also das ist begrifflich auch nicht so ganz. Da sollte man einfach wissen, was dahinter steckt und sich nicht zu sehr am Begriff orientieren. Wonach man natürlich auch unterscheiden kann, ist Zeitpunkt der Beendigung. Also tritt der sofort ein oder müssen wir einen gewissen Zustand über eine gewisse Dauer erhalten? Und deshalb ist es auch ein bisschen verwirrend, wenn die Nicht-Dauerdelikte als Zustandsdelikte bezeichnet werden, weil man sagt, okay, der Zustand tritt einmal ein und das reicht schon.
Also eine Körperverletzung,
jetzt genau, sind
wir wieder bei dem Typen.
Genau, aber bei den Dauerdelikten muss ja dieser Zustand eben aufrecht erhalten werden. Also wir brauchen in beiden Fällen einen Zustand, aber die Nicht-Dauerdelikte sind eben schon erfüllt, sobald dieser Zustand einmalig eingetreten ist. Ich musste auch an eine Bekannte denken, die immer bei irgendwelchen, wenn sie irgendetwas nicht gut findet, dann sagt sie immer, das ist, also zum Beispiel, wenn irgendjemand eine komische Frisur hat, dann sagt sie immer, das ist keine Frisur, das ist ein Zustand.
Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat immer gesagt, was beim Friseur? Ich so, ja. Und er so, den Prozess gewinnt.
Wow.
Gut. Ja.
Ja, das ist halt der Zustand. Genau. Okay, dann lässt sich sicherlich auch noch nach der Verwirklichungsstufe unterscheiden. Ist das Stadium die Vorbereitung? Sind wir im Stadium des Versuchs, im Stadium der Vollendung? Aber das ist ja jetzt eigentlich nicht immer so, dass Delikte danach eingeordnet werden könnten, sondern das sind eher Fragen des... Wo befinden wir uns gerade im zeitlichen Kontext? Wobei es natürlich
wichtig ist,
Delikte gibt,
genau,
die auch in das Vorbereitungsstadium anderer Delikte
hineinragen,
weil sie sagen, okay, da müssen wir eigentlich schon die Vorbereitungshandlung unter Strafe stellen. Aber das bedeutet natürlich, dass das Delikt selbst nicht im Vorbereitungsstadium ist, sondern in der Perspektive zu dem anderen Delikt.
Ja, wenn überhaupt, genau. Also das ist dann wieder diese rechtsgutsorientierte Betrachtung. Wenn wir es erstmal nur formal machen, dann können wir natürlich sagen, jedes Delikt hat gegebenenfalls ein Versuchsstadium, das es durchläuft und davor sogar noch ein Vorbereitungsstadium. Also es gibt immer auch eine Vorbereitung der Vorbereitung und eine Vorbereitung der Vorbereitung der Vorbereitung. Korrekt. Also das können wir natürlich immer machen. Wir müssten einfach nur das Delikt uns erstmal ansehen und schauen, okay, was ist vorausgesetzt, damit dieses Delikt formell tatbestandlich vollendet ist? Was steht da kurz davor und was steht relativ weit davor? Und dann sind wir sozusagen in dieser Dreiteilung Vollendung, Versuch und Straflose gegebenenfalls auch wiederum strafbare Vorbereitung.
Und um den Bogen zuerst die Party zurückzuschlagen, wichtigste Vorbereitung natürlich Klausurvorbereitung, aber denken wir uns ja mal einen Fall dort. Zum Beispiel... Naja, gehen wir wieder auf diesen Gitarrenspieler und dann sagt man so, jetzt reicht's mir. Und während er schon sowas sagt, vielleicht wie, Mensch, gib mir doch mal die Gitarre, das ist vielleicht noch das Vorbereitungsstadium.
Achso, ich dachte, du willst jetzt wieder die Gitarre zerstören und
du
machst dich jetzt auf den Weg zum Hammer.
Ach so, na, das würde natürlich auch gehen. Today is gonna be the day. Ja? Genau, und dann macht man sich auf den Weg zum Hammer.
Genau.
Das ist noch Vorbereitung.
Genau.
Aber wenn man ihn dann schon ausholt, Versuch.
Genau.
Bam, drauf, Gitarre kaputt.
Genau.
Vollendet.
Genau, und diese Unterscheidung ist sozusagen, auch diese formale Unterscheidung ist natürlich wichtig aus dem Blickwinkel, dass erst einmal typischerweise nur die Tatbestandsverwirklichung, heißt die formale Tatbestandsvollendung, strafbar ist. Dass aber bei bestimmten Delikten, zu der Unterscheidung kommen wir eben auch gleich, der Versuch strafbar ist. Und zwar stets strafbar ist, bei anderen Delikten hingegen die Versuchsstrafbarkeit explizit angeordnet werden muss und dass das Stadium davor sogar, also das Vorbereitungsstadium, regelmäßig straflos ist. Dass dann der Gesetzgeber eben, wie du es gesagt hast, diesen, chronologisch gesehen, diesen Ausschnitt oder diesen Abschnitt für sich pönalisieren, für strafbar erklären kann, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Genau, du hast es eben schon angeschnitten. Bei manchen Delikten ist der Versuch immer strafbar. Das sind die Verbrechen und das Gegenstück dazu sind die Vergehen. Das richtet sich nach der Strafdrohung. Mindeststrafe, mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. Dann sind wir bei Verbrechen, das bei allem anderen. Da ist der Versuch immer strafbar. Mhm. Und bei den anderen sind wir, die andere Gruppe sind die Vergehen. Die haben eine geringere Mindeststrafe. Und dort ist der Versuch nur dann strafbar, wenn das ausdrücklich im Gesetz angeordnet ist. Auf unserer Party nun jemand, der dort ja jemanden tödlich verletzt, der ist möglicherweise ein Verbrecher, weil er einen Totschlag begangen hat. Jemand, der jemandem einen Faustschlag versetzt, ist dann dementsprechend möglicherweise nur ein Vergeher, weil er nur ein Vergehen vollendet hat, nämlich die einfache Körperverletzung.
Man spricht insofern auch von dieser Zweiteilung bzw. Dichotomie der Straftaten. Früher gab es ja auch die Dreiteilung, also die Trichotomie aus Verbrechen, Vergehen und Fehlbarkeit.
Eine Verfehlung.
Verfehlung.
Aber da jetzt noch tiefer zu gehen, wäre völlig verfehlt.
Ja, sehr schön. Ja, aber dann fehlt uns noch eine Gruppe, die ist relativ unpopulär oder so eine, ja, noch so eine Sonderdeliktsbezeichnung. Das sind die Delikte, die sozusagen die Begegnung mit jemandem anderen oder die Beteiligung eines anderen sozusagen notwendig voraussetzt.
Die Konvergenzdelikte.
Genau, oder die Begegnungsdelikte. Die sind insofern aus der Sicht der Beteiligungslehre spannend. Denn wenn man eben sagt, dass in gewissem Grade der Tatbestand schon eine Beteiligung voraussetzt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern überhaupt eine Teilnehmerstrafbarkeit noch in Betracht kommt. Mhm. Also man denke etwa an den Erwerb von Betäubungsmitteln. Die setzt ja auch immer die Abgabe von Betäubungsmitteln voraus. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Person, die die Betäubungsmittel erwirbt, dann auch noch wegen Beihilfe oder wegen Anstiftung zur Abgabe bestrafen würden und umgekehrt den Abgebenden wegen Anstiftung zum Erwerb, ne, dann würden wir sozusagen ja gegebenenfalls beide Personen doppelt bestrafen, obwohl das ja der Gesetzgeber schon gesehen hat. Insofern in den Fällen der notwendigen Teilnahme zum Teil auch eine Beteiligungsstrafbarkeit oder eben eine Anstiftungsstrafbarkeit abgelehnt. Sehr speziell.
Sehr, sehr, sehr speziell.
Damit sind wir eigentlich schon durch.
Genau.
Ich meine, es gibt sicherlich noch weitere Deliktsklassifizierungen. Man könnte vielleicht noch an die Unterscheidung innerhalb der Sonderdelikte zwischen echten und unechten Sonderdelikten denken. Man könnte innerhalb der Verwirklichungsstufen der Tat nochmal an die Sonderfälle der Unternehmensdelikte denken. Wir haben jetzt nicht wirklich jeden Begriff, den es dazu gibt, aufführen oder darstellen können.
Nein, aber es sollte ja ein bisschen eine Einordnung sein und ein bisschen auch die Erklärung, warum es diese Unterscheidung gibt. Und unser Anliegen ist eigentlich, das ein bisschen plastisch zu machen, was eigentlich in den Anfangsvorlesungen Strafrecht 1, Strafrecht AT manchmal nicht so richtig greifbar ist, weil einem eigentlich nämlich das Fundament aus einzelnen Delikten, die man so ein bisschen dafür braucht, fehlt.
Ja, gut. Das war jetzt wirklich trotz allem wieder eine anstrengende Folge.
Ja, aber schön, hat Spaß gemacht.
Schön, nee,
das gebe ich nur zurück, dieses Kompliment, ja. Finde ich auch.
Mit mir.
Ja, Crema, es bietet sich heute nicht so an, außer wir wollen jetzt alle Gruppen nochmal durchdeklinieren.
Nein, aber trotzdem ist es vielleicht eine gute Idee, sich diese Fallgruppen bzw. Deliktstypen nochmal zu vergegenwärtigen, auf eine Karteikarte zu schreiben und sich nochmal eigene Beispiele dazu zu überlegen. Das ist doch eine schöne Übung und so würde ich dann die Leute auch entlassen.
Ja, und wenn wir jetzt aber wieder in unser Bild, in unser Panorama der Ersti-Party gehen, dann wird es jetzt so langsam hell. Es ist vielleicht schon so 6:30. Was macht man dann jetzt? Wir haben ja gesagt, Donnerstagabend erst die Party und man geht dann jetzt natürlich noch irgendwo einen Kaffee holen und sitzt 8.15 Uhr in der Vorlesung.
Aha, ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
Das muss natürlich das Ziel sein. Aber in diesem Sinne...
Es gibt doch dann diese Läden, so, wo man dann noch...
Ja, wo man so Nachtgaststätten... So, ja.
Genau, genau. Mhm.
Ja. Oder Döner oder sowas.
Oder halt so. Merjimek-Chorba. Weißt du, was das ist?
Nein.
Linsensuppe.
Ah, okay, ja.
Schmeckt gut.
Ja, das glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon morgens 6:30.
Doch, glaub mir, das macht wieder nüchtern.
Okay.
Wir sollten abschließen.
Alles klar. Feedback, Anregungen, Hinweise, Fragen, alles gerne an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram @räuberischerespresso. Wir freuen uns über eure Nachrichten und treten gerne mit euch in Kontakt.
Jo, so schaut's aus.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao. Ciao.